RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Um einen runden steinernen Tisch sitzen wir hier unter Kirschbäumen in der Drauschemühle Bornsdorf, Gemeinde Heideblick, etwa 10 Kilometer südlich von Luckau. Zu Gast bei den brandenburgischen Sommerkonzerten, genauer beim Festival im Festival Fließen. Zum wiederholten Male dürfen 4 Tage lang im Juli miteinander befreundete Musikerinnen und Musiker endlich mal das an Kammermusik spielen, was sie schon immer wollten. Und diese Faszination überträgt sich auf das Publikum aus nah und fern, das vor dem Konzert bereit ist, auch mit Worten geistig angeregt zu werden. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dies am 30. August hören, dann gehen gerade die brandenburgischen Sommerkonzerte zu Ende. Aber ich kann versprechen, 2027 geht es weiter. Geistige Anregung, die erwarten wir von der Wirtschaftsjournalistin und Kolumnistin Ursula Weidenfeld aus Potsdam.
Hallo.
Von der Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie Katja Klugewitz, ihre Gemeinschaftspraxis Die Internistinnen im Zentrum hat Standorte in Königs Wusterhausen und in Luckau.
Ja, hallo.
Und von Gerd Streit, er war bis 2019 Direktor der Stiftung Fürst-Pückler-Museum, Park und Schloss Branitz und ist auch im Unruhestand weiter als Netzwerker in der Region tätig. Geistige Anregungen. Das wollen wir mit dem Thema Gemeinsam verändern, vereint wachsen, Menschen aus Ost und West in Brandenburg versuchen. Nun klingt das ja erstmal nach einer Binsenweisheit. Alleine kann keiner wachsen und seine Umwelt verändern. Aber frage ich mal, welche Rolle spielt nach 35 Jahren im Brandenburgischen die Frage, wo bist du her, Ost oder West? Was sind da Ihre Erfahrungen, Gerd Streit?
Also ich merke, wenn man Leute neu trifft und die vor 20 Jahren getroffen hat, hat man schnell gefragt, wo kommst denn du her? Bist du Ost oder West? Das nehme ich heute nicht mehr wahr. Sondern die Menschen treffen sich, haben sich Dinge zu erzählen, tauschen sich aus. Aber die Herkunft ist für meine Begriffe nicht mehr so entscheidend oder man fragt nicht mehr danach. Man kriegt es ja nachher sowieso raus. Und für meine Kinder spielt es gar keine Rolle mehr. Die gehen nach Ost und West und denen ist es egal. Die arbeiten an ihren Sachen und hoffen, dass sie nette Leute treffen, mit denen sie gut zusammenarbeiten können.
Wie sehen das die beiden anderen, Ursula Weidenfeld?
Ich würde das bestätigen aus meiner persönlichen Wahrnehmung. Aber die Soziologen sagen was anderes. Die sagen, dass die Unterschiedlichkeit oder das Empfinden, ob man West oder Ost ist, vor allem ob man Ost ist, gerade bei jungen Leuten eher wieder zunimmt als abnimmt. Also die sagen halt so diese, man nennt das Differenzerfahrung, also bin ich anders als die anderen, warum auch immer, dass das in der dritten Generation wieder zugenommen hat, dass es stark empfunden wird und dass es auch ausgesprochen wird. Und das ist vielleicht etwas, was die dritte Generation von den ersten beiden Generationen Einheit sozusagen unterscheidet, dass die eben gerade in Ostdeutschland wahnsinnig damit beschäftigt waren, sich anzupassen, sich eine neue Existenz aufzubauen, ihr Leben zu leben und das alles in den Griff zu kriegen und wieder selbst zu gestalten und dann auch gar nicht so sehr viel nach außen jedenfalls darüber gesprochen haben, dass sie sich als was anderes empfinden und dass das jetzt in der dritten Generation aber eben auch ausgesprochen wird. Und da hat sicherlich jemand wie Dirk Oschmann, der ja eben im Grunde das auch beklagt hat und politisiert, dass eben Westdeutsche sozusagen im Osten das Ruder übernommen haben und niemanden mehr reinlassen, der Sächsisch spricht oder der Brandenburgisch spricht. Der hat sicher dazu beigetragen, dass diese Diskussion für meine Begriffe neu wieder aufgeflammt ist und auch viel virulenter ist und auch temperamentvoller ist, um es mal neutral auszudrücken.
Nun ist Differenzerfahrung ja erstmal nichts Schlimmes. Das Problem ist, dass manche diese Differenz von sich aus gar nicht merken und sie höchstens den anderen zuschreiben. Wie ist das im Bereich der Medizin? Ist das überhaupt kein Thema, weil, ich sag mal vorsichtig, die Mägen der Ostdeutschen und der Westdeutschen ähnliche Schwächen und Stärken haben?
Ja, ein Stück weit ist das tatsächlich so. Ich kann beiden Vorrednern recht geben. Einmal die subjektive Sichtweise und auf der anderen Seite die soziologische. Das nehme ich auch wahr. Aus meiner subjektiven Sichtweise, ich habe jetzt tatsächlich 30 Berufsjahre hinter mir und habe in den Wendejahren studiert. Ich habe tatsächlich erlebt, dass wir ein Berufsstand sind, eine Richtung sind. Wir sind natürlich privilegiert. Und ich habe als junge Studentin Leute aus dem Osten kennengelernt, die auch Medizin studiert haben. Es war eine große Aufbruchsstimmung. Und das ist mir noch sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber wir sind natürlich ein Berufsstand, wo Menschen eben gleich krank sind. Und um jetzt die subjektive Sichtweise weiter fortzuführen, das Schönste, was einem immer so passieren kann, als jemand, der im tiefen Westen geboren ist und inzwischen im Strukturwandel betroffenen Osten lebt und verankert ist, ist, dass man nicht als Wessi wahrgenommen wird. Das finde ich immer ein sehr schönes Kompliment, wenn dann kommt, ach, Sie kommen aus dem Westen? Und das ist mir tatsächlich schon passiert.
Es gibt also auch Anpassungsprozesse in diese Richtung hinein. Nun, über diese aufgeladenen Begriffe Ostdeutsch und Westdeutsch nachdenken, haben Sie, Ursula Weidenfeld, vor 2 Jahren ein Buch verfasst, Das doppelte Deutschland, eine Parallelgeschichte, um mal herauszufinden, wo liegen denn Unterschiede, die wir vielleicht auf den ersten Blick gar nicht merken und die vielleicht mehr sind als nur subjektive Wahrnehmung, sondern hat vielleicht da auch objektiven Unterbau. Da würde mich natürlich interessieren, wo merken Sie eigentlich, dass dieses Ost-West tatsächlich auch immer noch eine Barriere, eine objektive Barriere ist, zum Beispiel bei wirtschaftlicher Entwicklung?
Naja, man merkt natürlich, wenn man schaut, wo bleiben Leute, wo wohnen die, wo gründen die ihre Familien, wo bleiben sie am Ende auch, da sieht man halt, dass Ostdeutschland vergleichsweise wenige Zentren hat, wo Menschen wirklich hingehen, also wo die hinwollen und wo sie dann auch bleiben wollen.
Also Leipzig und Berlin.
Berlin, Jena vielleicht ein bisschen. Es gibt schon was. Also das ist nicht so, als gäbe es nichts, aber es ist halt relativ viel Fläche für wenig Zentren, wo Menschen wirklich hingehen und wo dann eben auch sowas wie einen, wie so eine Wertschöpfungskette entsteht. Also wo man eben sagen würde, hier bilden Unternehmen aus, unabhängig davon, ob die hinterher gebraucht werden oder nicht, weil sie dann woanders, die Leute woanders hingehen können. Oder hier sind Unternehmen, die sind, das hat man ja mit dem Chemiedreieck versucht oder man versucht es jetzt auch in der Lausitz. Wir schaffen ein wirtschaftliches Zentrum, das dann so ausstrahlt, dass dann eben Leute wie Sie da ihre Praxen auch gründen wollen, weil da eben Menschen hinziehen wollen. Da werden dann neue Schulen gegründet oder bleiben erhalten. Und davon gibt es eben in Ostdeutschland viel zu wenig. Es gibt eben viel zu wenig von diesen Kraftzentren, die in sich funktionieren und wo Menschen gerne hinwollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Gibt es im Westen inzwischen auch viel zu wenig? Muss man auch sagen. Also es gibt wenig Gegenden, in denen wirklich große Dynamik herrscht. Aber für Ostdeutschland ist es, glaube ich, einfach auch deshalb noch mal schlimmer, weil es da eben wenig Strukturen gibt, die in den letzten 30 Jahren überlebt haben. Also wenn man schaut auf die großen Kombinate, auf die großen Unternehmen, aber eben auch auf die kleineren Produktionsgenossenschaften des Handwerks und Ähnliches, da sieht man eben einfach, dass davon nicht mehr viel da ist. Und jetzt kommt der nächste Strukturbruch und es gibt eben zu wenig eigene Kraftzellen, die das befördern können.
Ja, vielleicht darf ich da, Herr Streik guckt auch schon. Wir haben vorhin die Diskussion schon gehabt, wo es um das Thema Berlin ging. Berlin ist natürlich ein großes Kraftzentrum. Und manch einer scheut sich jetzt auch, aus Berlin wegzuziehen, was auch was zu tun hat natürlich mit der Wohnungssituation. Also wir haben oft Menschen, die zwar in den neuen Bundesländern, wie man so schön sagt, hier in Ostdeutschland arbeiten, aber sich noch ein bisschen scheuen, ihren kompletten Lebensmittelpunkt zu verlagern, was vielleicht auch was mit der Wohnsituation und mit der großen Sogkraft von Berlin zu tun hat.
Da frage ich gleich nochmal nach, merken Sie das, weil ich habe Sie angekündigt als jemand, die sowohl in Königs Wusterhausen, also wenn man so will im Speckgürtel, als auch im wunderschönen Luckau, eine Stadt ohne Bahnanschluss, aber mit einem tollen Plusbus, arbeiten. Merken Sie da diese großen Unterschiede? Also sozusagen jeder Kilometer, den man aus Berlin rausgeht, macht das Problem deutlicher?
Ja, also definitiv. Ich bin ja auch Arbeitgeberin und wir haben 20 Mitarbeitende bei uns im Betrieb. Und es gibt eine ganze Reihe Menschen, die tatsächlich aus Berlin noch rauspendeln zum Standort Königs Wusterhausen. Ich habe noch eine Zweigpraxis in Luckau, das heißt dann in einem noch ländlicheren Berlin ferneren Bereich. Und da wird es schon ein bisschen schwieriger, Personal zu finden, Leute zu finden, die bereit sind, bis dahin zu pendeln. Also das macht sich schon ein Stück weit bemerkbar. Und nicht umsonst ist es ja so, dass die Landkreise auch so zugeschnitten sind. Und wir haben tatsächlich über die Jahre inzwischen, zumindest in diesen sehr stadtnahen Speckgürtelbereich die Entwicklung, dass wir schon fast der 13. Berliner Bezirk geworden sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das immer so gut finde.
Also diese Landkreise, die ja so zugeschnitten sind, wie sich das Tucholsky mal wünschte, vorne die Ostsee und hinten der Potsdamer Platz, so ein bisschen mit all den Problemen, die damit zusammenhängen. Gerd Streit.
Ich wollte noch mal was sagen, wo sind denn die Chancen im Osten? Das Thema, was Sie gerade aufgemacht hatten. Ich würde sagen, da wo wir jetzt gerade sind, hier in der Lausitz, wir sitzen hier in Bornsdorf unter Kirschbäumen. Sie sind gerade gekommen, haben die schöne Landschaft gesehen, da drehen sich die Windräder, man kann weit gucken. Man fühlt sich wohl. Es ist eine schöne Harmonie hier. Man nimmt aber nicht wahr, dass im Augenblick in der Lausitz ein, es wird immer als Strukturwandel bezeichnet. Ich mag diesen Begriff nicht so sehr, weil der auch so ein bisschen negativ besetzt ist. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man sagen würde, die Lausitz im Augenblick ist eine Chancenregion, weil durch den Strukturwandelprozess gehen im Augenblick hier so viele Fördergelder in die Lausitz. Ja, die Lausitz ist zum Erfolg verurteilt und man sieht diese Prozesse, sie laufen und sie nehmen auch immer mehr Fahrt auf und die Züge fahren immer schneller, nicht im wörtlichen Sinne, aber der Zug des Strukturwandels fährt immer schneller. Und insofern sind 6.000 Arbeitsplätze schon geschaffen in der Lausitz. Das große Problem, was damit verbunden ist, die müssen nun auch besetzt werden. Und dann muss man die Leute anbekommen, man muss die jungen Leute versuchen zu halten, man muss versuchen, Leute ranzukriegen, die in die Lausitz ziehen. Und man muss natürlich auch Leute ausbilden, die dann hier bleiben. BTU, also Universität Cottbus, spielt da eine große Rolle. Also insofern Chancenregion. Hier geht der Zug im Augenblick wirklich ab und es lohnt sich zu kommen, weil es gibt ungeheuer viele reizvolle Arbeitsplätze.
BTU Cottbus Senftenberg, so viel Zeit muss sein.
Genau.
Nun ist ja schon so ein Stichwort gefallen. Alle reden über Transformation. Manche können das Wort schon gar nicht mehr hören. Das klingt ja auch ein bisschen weniger nach Gestalten als nach Erleiden, im Unterschied zu dem anderen berühmten Wort der Reform. Da denken alle Leute, ja, da wird angepackt. Bei Transformation hat man manchmal den Eindruck, da stehen viele am Straßenrand und gucken erst mal, was da kommt. Aber wenn wir diese Transformation uns anschauen, was ist dann diese Region, Ursula Weidenfeld? Ist sie Vorreiter? Ist sie Nebenschauplatz von Entwicklungen, die wir Deutschland und europaweit eigentlich sehen?
Na, sie ist beides, nicht? Also sie ist auf der einen Seite, sehen wir eben, dass bestimmte Energieträger, Braunkohle, zu Ende gehen. Und auf der anderen Seite, Sie haben die Windräder eben erwähnt, Herr Streit, sieht man eben überall neue Energie, die entsteht. Und man sieht ja auch, dass Unternehmen wie Tesla, die gehen ja nicht nach Brandenburg, weil da ganz viele Kfz-Facharbeiter waren, sondern die gehen dahin, weil sie da erneuerbare Energie bekommen. Und zwar, weil sie da auch hergestellt wird. Also die Baden-Württemberger hätten auch gerne diese Investitionen gehabt. Und ich glaube, da sieht man eben dieses Vorreitertum, aber man sieht eben, finde ich, schon auch die Schmerzen, die das verursacht. Und wenn Sie sagen, da sind 6.000 neue Arbeitsplätze und jetzt müssen wir auch die Leute finden, die das machen, dann heißt das ja auch für diejenigen, die bisher in der Braunkohle gearbeitet haben oder arbeiten, das sind möglicherweise keine Jobs für uns. Und ich glaube, dass das eben auch ganz scharf empfunden wird, nicht? Wenn man dann sagt, jetzt müssen eben Leute aus Berlin umziehen oder die sollen aus dem Ruhrgebiet in die Lausitz kommen, um dann da diese Jobs zu machen, dann ist das eine gute Botschaft volkswirtschaftlich. Aber in diesen Mikroregionen ist es eben schon auch natürlich mit großen Spannungen versehen, dass eben auf einmal dann neue kommen, die kaufen die Häuser, die man selber vielleicht nicht mehr bezahlen kann oder die man verkaufen muss, die machen die Jobs, die man selber vielleicht auch gerne gemacht hätte, für die man aber nicht qualifiziert ist. Und das bringt eben schon auch, ich finde das gut und ich wünsche mir wahnsinnig, dass es gelingt. Ich glaube nur, dass man eben sehen muss, dass in einer Region, in der in den letzten 35 Jahren so wahnsinnig viel Wandel war, neuer Wandel, selbst wenn er gelingt, nicht immer die Botschaft ist, die alle von den Stühlen reißt.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, weil so wird das ja auch wahrgenommen. Die Daten zeigen es ja im Augenblick, dass es vorwärts geht. Aber der Lausitz-Monitor, das ist eine Umfrage, die jedes Jahr gemacht wird. Wie kommt denn der Strukturwandel bei den Lausitzern an? Der zeigt, es wird nicht wahrgenommen. Das hat auch Gründe, dass es noch nicht wahrgenommen wird. Da sind wir zum Beispiel bei dem zweiten Bahngleis zwischen Lübben und Lübbenau, was immer noch fehlt, was jetzt geplant ist, was nächstes Jahr gebaut wird. Was passiert nächstes Jahr? Die Züge fahren erstmal gar nicht mehr. Und erst übernächstes Jahr wird man dann wirklich spüren, dass man schnell in Berlin ist. Und erst dann wird natürlich dieser Erfolg bei den Menschen auch ankommen. Und so ist das mit vielen Projekten.
Also schnell in Berlin, aber auch schnell in Lübben und Lübbenau.
Natürlich, ja. Aber Einpendel und Auspendel, und das wird eine zunehmende Rolle spielen für die Entwicklung. Da sind wir wieder bei den Arbeitsplätzen. Und dann kann man eben auf Berlin auch auspendeln, wenn man in der Lausitz arbeitet. Ein völlig normaler Prozess, ja. Also ich würde immer eher sagen, das Glas ist halb voll, ja, nicht halb leer.
Mir ist noch ein interessanter Unterschied aufgefallen, auf den ich gerne noch mal eingehen würde. Herr Streit, die Transformation der Lausitz, ähnlich wie im Ruhrgebiet, also der Hinweis tief im Westen, den habe ich schon mit Bedacht gegeben. Das ist ja etwas, was staatlich gefördert wird, wo viel Fördergelder reingehen, wo vielleicht Menschen Transformationen erleiden. Tesla, ich wohne ja da oben in der Gegend, Frau Weidenfeld, nehme ich eher als private Initiative wahr. Das sind ja zwei sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Betrachtungsweisen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was sozusagen aus der eigenen Bevölkerung, was Menschen selber mitgestalten, natürlich eine höhere Akzeptanz auch findet. Da muss ich ein Stück weit sagen, als jemand, der auch aus dem Westen zugezogen ist, ich habe hier auch Möglichkeiten erlebt. Also Dinge wandeln sich und das schafft natürlich auch Möglichkeiten, die im Westen in Anführungsstrichen nicht da waren. Und zumindest in der Medizin kann ich sagen, da haben wir ja auch ein Stück weit Wandel, Stichwort Ärztemangel, ist hier die Bereitschaft sehr viel größer, sich auf dieses Problem, was in Gesamtdeutschland kommen wird und auch im ländlichen Niedersachsen schon da ist, ist eine viel größere Bereitschaft da, darauf zu reagieren. Das heißt, es sind Möglichkeiten, die da sind, wo wir schon Dinge adressieren, die woanders auch irgendwann ankommen werden.
Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist das Leben besser, als man glaubt, hat Herbert Grönemeyer mal gesungen über Bochum. Ich würde mal gerne bei dieser Transformationskompetenz, was so ein bisschen merkwürdig klingt, es gab mal einen Philosophen, der hat die Philosophie bezeichnet als die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Also solche Ungetüme sind natürlich nicht sexy und vor allen Dingen für Menschen, die sie vor Ort erleben, dann auch ein Problem. Aber ich würde gerne mal was über diese Transformationskompetenz, denn wir sind hier in einer Region, wo man ja sagen kann, Wandel war immer, also im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, also nicht erst mit 89, 90. Sind sich diese Menschen hier in der Region eigentlich dieser Kompetenz bewusst und wird die Kompetenz auch abgefragt an Stellen, die etwas ein paar Kilometer weiter weg sind? Was sind Ihre Erfahrungen?
Ob die Kompetenz abgefragt wird, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber was die Lausitzer auszeichnet ist, oder was sich bemerkbar macht bei den Lausitzern, ist, es ist eine große Gelassenheit da. So eine abwartende Haltung, na, wird's denn gelingen? Also es ist noch nicht, so nehme ich das wahr, unbedingt gelungen, dass man die Leute wirklich in Größenordnung in diese Chancenregion, Strukturwandel einbezieht. Da ist sicherlich mehr drin. Das wird auch versucht mit den Förderprogrammen, die Wirtschaftsregion Lausitz aufsetzt. Aber dass es diese abwartende Haltung gibt und diese Skepsis auch, das hat natürlich auch historische Gründe. Die Lausitz war ja immer eine Region, die so ein bisschen abseits lag. Ich will nicht sagen abgehängt, vielleicht auch abgehängt, aber sie lag abseits. Die Herrschaften saßen irgendwo in Prag, in Wien, in Berlin, in Dresden. Und die Lausitzer waren immer so ein bisschen sich selbst überlassen und haben damit so eine Mentalität entwickelt, na, wir machen das hier schon. Und wenn denn Einflüsse von draußen kamen, dann hat man sich das angeguckt und gedacht, naja, mal gucken, wie das so geht. Und das, glaube ich, hat sich auch fortgesetzt und prägt auch heute so ein bisschen.
Aber ich würde das gerne noch mal wissen. Also wenn sozusagen das abseits der großen Machtzentren ist, ist es ja auch eine Chance, selber etwas in die Hand zu nehmen. Die Frage ist nur, Katja Klugewitz, wie leicht ist das, wie schnell wird man ausgebremst, wenn eine Idee aus der Region selber kommt?
Also aus meiner persönlichen Historie oder Beobachtung, das ist jetzt rein subjektiv, habe ich mich in vielen Bereichen jetzt nicht ausgebremst gefühlt. Noch ein bisschen zu den Menschen, die Jüngeren, die jetzt nachkommen. Jetzt gucken wir mal auf die dann tatsächlich schon zweite und dritte Generation. Habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir viele gut ausgebildete Menschen haben, die auch wieder zurückkommen in die Region. Spätestens, wenn dann das zweite Kind kommt und die Großeltern hier leben, kommen plötzlich sehr gut ausgebildete Menschen zurück und freuen sich, dass sie ja hier praktisch vergleichbare Verhältnisse und Gestaltungsmöglichkeiten vorfinden. Das sehe ich so an meinem Personal, dass uns das auch viel Wandel bringt und viele Möglichkeiten schafft. Das andere ist, dass natürlich so manches Leuchtturmprojekt auch dazu führt, dass was angeleuchtet wird, einen Schatten wirft. Und manches Graswurzelprojekt, was von unten kommt, in diesem Schatten dann steht.
Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass Transformationskompetenz ist ja etwas, das diejenigen als Vorteil empfinden, denen es gelingt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und am Steuerrad sozusagen, am Steuerrad der eigenen Karriere, der eigenen Pläne, der eigenen Entwicklung zu sitzen und das auch zu gestalten. Wenn so große Strukturen abgewickelt werden, dann ist die Erfahrung ja erstmal, die erste Erfahrung ist eine andere. Nämlich, dass man nicht mehr am Steuerrad seines Lebens sitzt, sondern dass irgendjemand sagt, morgen steigen wir, nicht morgen, aber in 10 Jahren steigen wir aus der Braunkohle aus. Und dann ist eben hier Schluss auch mit den Arbeitsplätzen, mit den Clubs, mit der Gesellschaft, die rund um die Braunkohle eben immer da war und immer entstanden ist. Und beides macht Transformation so schwierig. Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin diejenige, die mitgestalten kann, die meine eigene Existenz gründen kann, die eine neue Stelle findet, dann finde ich Transformation gar nicht so schlimm. Aber wenn ich, und das ist ja, da passiert ja in Größenordnung, das sind ja nicht 5 oder 10, das waren nach der deutschen Einheit war es praktisch die komplette DDR-Industrie und jetzt ist es eben die komplette Braunkohleindustrie. Wenn ich eben dann sehe, dass das, wenn auch begleitet und gefördert zu Ende geht, dann habe ich nicht den Eindruck, dass ich mein Schicksal in der eigenen Hand habe, sondern jemand anders bestimmt über mich. Und das zu wenden und für sich selber gut zu wenden, das gelingt, glaube ich, eben Jüngeren tendenziell gut. Die haben ja auch keine Wahl, die können ja nicht anders. Aber für Ältere ist das eben auch demütigend, dann aus der Arbeit zu gehen. Und ich habe das, also ich war nach der Deutschen Einheit Korrespondentin für die Wirtschaftswoche für Berlin und die Neuen Länder. Und ich war eben in unglaublich vielen dieser Mega-ABMs, also wo 20.000, 30.000 Leute in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme geschoben wurden. Und da hatte keiner das Gefühl, Mensch, guck mal, wir leben jetzt in einem Staat, der sorgt sich auch noch für uns, wenn unsere Arbeit zu Ende ist. Sondern die hatten alle das Gefühl, wir sitzen jetzt hier, keiner kann was mit uns anfangen und das ist das Ende unseres Berufslebens. Und für viele war es das auch. Und ich glaube, dass das eben eine der ganz großen, bis heute nicht gelösten Probleme der Transformation ist, dass man gar nicht so von Gewinnern und Verlierern sprechen kann, sondern eigentlich davon sprechen muss, wem gelingt es und wie sind die Voraussetzungen dafür, das eigene Leben zu gestalten und es so zu gestalten, dass es Freude macht. Und wem gelingt es nicht? Ich fand ganz interessant, Steffen Mau, das ist ja der große Soziologe des Wandels und der Wendegeschichte. Steffen Mau hat mal ein Buch geschrieben über sein Wohnviertel Lüttenklein in Rostock und hat beschrieben, eigentlich nur in 3 Sätzen, die Geschichte seiner Mutter, die eben Ärztin war, die in einem MVZ saß, an einer Werft. Das wurde abgewickelt und die hat sich dann niedergelassen und hat eine erfolgreiche Karriere als Ärztin gemacht. Als niedergelassene Ärztin. Aber sie hat sich das nicht selbst ausgesucht. Das musste so sein, weil es eben für sie keinen anderen Weg gab. Und er beschreibt in diesem Buch eben auch, wie das ist, wenn man einen Weg geht, auch wenn der erfolgreich ist, den man sich nicht selber gewählt hat und den man nicht selber wählen konnte. Und würde ich mal sagen, das passiert ganz vielen, dass sie am Ende beruflich nicht da landen, wo sie es sich ausgesucht hätten. Aber ich glaube, eben die Erfahrung von DDR-Bürgern in den vergangenen 30 Jahren und jetzt eben auch die Erfahrung in der Lausitz, was die Braunkohle angeht, das hat schon Herausforderungen, von denen ich glaube, dass sie noch nicht so erkannt und adressiert sind, wie sie sein müssten, wenn man wirklich wollte, dass am Ende hier alle, oder nicht alle, aber die meisten ihren Frieden machen, auch mit diesem Wandel.
Das ist gut beschrieben und das kann man, glaube ich, auch genauso stehen lassen. Ich würde nur davor warnen, dass man diesen Strukturwandel, der nach 1990 in der Lausitz stattgefunden hat, gleichsetzt mit dem, was wir im Augenblick erleben. Das, was nach 1990 stattgefunden hat, das war eine Radikalisierung. Das ist gar nicht, also da gibt es auch, glaube ich, auch keinen historischen Vergleich. Das war so schrecklich für die Menschen und das sitzt denen auch noch im Nacken. Die das erlebt haben, wenn man mit denen redet, da ist das genauso, wie Sie es beschrieben haben. Was im Augenblick passiert, das wird ja abgefedert durch Förderprogramme noch und nöcher. Und wenn Sie sagen, mit der Braunkohle, das geht zu Ende. Wenn Sie in die Lea gucken, also praktisch das große Energieunternehmen der Lausitz, die haben den Hebel schon dreimal umgelegt. Da wird längst in Windkraft investiert, da wird in Batterietechnik investiert. Die haben gekämpft, dass diese Gaskraftwerke jetzt hier für die Lausitz kommen. Und nun hat es ja endlich geklappt. Also die werden ihre Arbeitsplätze, die sie haben, fünfmal brauchen für die neuen Entwicklungen, die sie längst vorgelegt haben. Und die finden, das weiß ich zumindest aus meinen Gesprächen mit der LEAG, die finden mittlerweile genügend junge Leute, die gerne hier bleiben, die sich dort ausbilden lassen und hier eine neue Zukunft finden wollen.
Niemand ist eine Insel, das ist ein Satz von John Donne und der leitet uns ja auch. Unser Gespräch heißt Gemeinsam verändern, vereint wachsen, Menschen aus Ost und West in Brandenburg. Das ist übrigens etwas, was über dem gesamten Projekt der brandenburgischen Sommerkonzerte stehen könnte. Die feiern in diesem Jahr 35-jähriges Bestehen. Und da ging es auch darum, West und Ost zusammenzubringen. Die einen, die Angst hatten, die alten Westberliner, oh, was erwartet mich eigentlich da in der weiten Ferne Brandenburgs? Und die anderen, die sagten, was wollen die von uns? Wir sind beim Festival im Festival, dem Kammermusikfestival Fließen, zu Gast in der Drauschemühle, Ortsteil Bornsdorf, Gemeinde Heideblick. Wir sind südlich von Luckau mit der Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld, der Medizinerin Katja Klugewitz und dem Kulturwissenschaftler Gerd Streit sprechen wir hier zusammen. Und Gerd Streit hat hier so sehr viel über Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik gesprochen. Deshalb muss ich mal sagen, Sie sind ehrenamtlich einer der Werkstattsprecher in der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH. Da haben sich viele regionale Akteure zusammengeschlossen. Sie sind Werkstattsprecher für Kultur, Kreativwirtschaft, Tourismus und Marketing. Und da stellt sich die Frage, was machen Sie denn da eigentlich? Und kann man Kultur machen, ohne dass man die Wirtschaft fördert?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal sind wir sehr froh, dass es gelungen ist, dass es auch eine Kulturförderung über Strukturförderung gibt. Das war nicht so einfach, weil natürlich im Mittelpunkt steht Wirtschaftsförderung, neue Arbeitsplätze und so weiter und so fort. Und es hat sich aber mehr und mehr das Bewusstsein durchgesetzt, dass ein Strukturwandel nur wirklich gelingen kann, wenn es auch kulturell stimmt, wenn das gesellschaftliche Umfeld stimmt, wenn die Kulturangebote stimmen und so weiter und so fort. Und somit haben wir es geschafft, dass eine ganze Reihe von Kulturprojekten in der Wirtschaftsförderung der Lausitz aufgesetzt werden konnten. Das sind Projekte, die Erinnerungscharakter haben. In Forst zum Beispiel wird es ein neues, großes Textilmuseum geben. In einer früheren Textilfabrik. Forst war ja berühmt für seine Textilfabrikation. Und dort wird es also ein solches Museum geben, was nur mit Strukturfördermitteln lausitzweit arbeiten kann. Es wird zum ersten Mal ein modernes Kunstfestival in der Lausitz geben, Open Art Lausitz mit internationaler Beteiligung. Und das lenkt natürlich auch neue Aufmerksamkeit auf die Lausitz. Oder es ist gelungen, ein überregional wirkendes Kulturfestival zu etablieren, das Lausitz-Festival, was sich immer stärker als Hotspot entwickelt und Leute auch in die Lausitz zieht, die sonst nie hier hingekommen wären. Diese Projekte werden in der Werkstatt vorgestellt, werden diskutiert, werden qualifiziert, bevor sie dann in die endgültige Förderung gehen.
Katja Klugewitz, welche Rolle spielt eigentlich Kultur auch bei der Akquise von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
Das spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also das, was Herr Streit vorhin beschrieben hat, das neue Festival, habe ich auch tatsächlich heute in den sozialen Medien gesehen und wahrgenommen und habe gedacht, wow, das finde ich toll. Ich bin auch so ein regelmäßiger Rohkunstbaubesucher und da werden ja auch Stätten bespielt, die ein bisschen ungewöhnlich sind, was gerade auch ein jüngeres Publikum auch anspricht. Ja, so aus meiner Sicht, das spielt eine sehr große Rolle und gerade in der Medizin, wir haben ja Ärztemangelproblem auch hier in der Region, sind das wichtige Standortfaktoren. Also gerade für Führungspositionen, für die anspruchsvollen Berufe. Das sind ja Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt hier in die Gegend verlagern wollen. Und für die ist natürlich wichtig, dass es ein breit gefächertes Kulturangebot gibt. Also nicht nur, dass die ärztliche Versorgung stimmt, sondern dass sie auch ein Angebot vorfinden und damit auch einen guten Lebensmittelpunkt hier vorfinden. So gesehen halte ich das für einen ganz wichtigen Faktor.
Ich würde das gerne noch kurz ergänzen, Herr Asel, weil die Erfahrung ist, das haben wir ja auch besprochen, was ganz, ganz wichtig sind Projekte, die partizipativ wirken, wo also wirklich die Lausitzerinnen und Lausitzer gewissermaßen mitmachen können. Und solche Projekte sind jetzt auch über die Wirtschaftsregion aufgesetzt worden. Eines heißt Lausitziade, ist ein Projekt, was sich ganz gezielt an Leute vor Ort wendet, wo sie selbst Hand anlegen können in den historischen Gärten hier in der Lausitz und gewissermaßen ihr eigenes kulturelles Grün pflegen können und in die Zukunft bringen. Oder es gibt ein Projekt, wo Laienkünstler sich zusammentun und eigene Revuen gestalten, die sie dann gemeinsam aufführen. Und das kommt ungeheuer gut an. Also darauf haben die Leute so ein bisschen gewartet, dass sie solche Projekte eben auch bekommen, wo sie die eigene Wertschätzung direkt erleben können im eigenen Tun.
Also nicht, dass da so ein Festival wie ein UFO plötzlich landet und mit internationalen Gästen, die dann nach einer Woche wieder weg sind.
Ich glaube, wichtig ist auch, dass man Dinge aus der Region aufnimmt, die ja charakteristisch und die typisch sind. Also sei es die Immobilien oder sei es die Textilindustrie, dass es eben nicht ein UFO ist, was aus Berlin gelandet kommt. Also Berlin der 90er Jahre ist jetzt abgegessen und ikonisiert und jetzt schwappt so diese ganze Welle einmal irgendwie wie so ein Stein in den Teich wirft, schwappt das jetzt in die Lausitz rüber und im Grunde genommen ist es eher ein UFO, was aus Berlin rauskommt, sondern das sollten oder es sind auch Dinge, die eben hier charakteristisch sind für die Region und die auch von den Menschen jetzt von der zweiten und dritten Generation mitgestaltet werden. Und das, glaube ich, ist etwas, was dann auch eine gewisse Verankerung schafft.
Aber Ursula Weidenfeld, singen wir da nicht das hohe Lied des ländlichen Raumes, während doch eigentlich die Musik ganz woanders spielt?
Ja, ich merke das schon, ich bin hier so die Aberfrau. Ich muss ja immer die Fußnoten machen. Ich glaube schon, dass eine Rolle spielt. Und da wäre mir ehrlich gesagt total egal, was es ist. Ob das Kultur ist oder ob das die Kirche ist oder ob das der Sportverein ist. Es spielt eine Rolle, dass man einen Resonanzraum für Dinge findet und schafft und dass er da ist, die man gemeinsam tun kann. Und je dünner eine Region besiedelt ist, desto schwieriger ist es. Also eben wirklich so dieses Murmeln einer Region irgendwie auch am Leben zu halten und es zu fördern. Und natürlich spielt Kultur da eine große Rolle. Für mich würde noch eine viel größere Rolle spielen, dass man Vereine hat, dass man Strukturen hat, auch in den Dörfern. Ich habe das nie verstanden, warum diese ganzen Bürgermeisterämter abmontiert worden sind. Jetzt weiß man doch, alle arbeiten eh im Homeoffice, dann kann man doch auch so ein Bürgermeisteramt in der Stadt lassen. Es hat mal eine ganz interessante Studie gegeben über die Rolle von Behörden in Kommunen. Man würde ja sagen, wenn die untere Landschaftsbehörde aus der Lausitz weggeht und nach Königs Wusterhausen zieht oder wohin auch immer, ist doch kein Problem. Es ist aber ein Problem, weil die Leute dann, die sehen den Staat nicht mehr in ihrer Gemeinde. Dann gehen sie nicht mehr so oft wählen und dann werden sie bitter. Und man braucht so eine Präsenz von natürlich Staatlichkeit, aber eben auch Gemeinschaft, die man sehen muss. Und wenn die Vereine zumachen, weil zu wenig Leute dafür da sind und wenn die Arztpraxen zumachen, die Kindertagesstätten, dann ist das kein gutes Signal. Und da kann ich eben auch nicht sagen, ich mache ein Kunstfestival, was super partizipativ ist. Man braucht einfach die Substanz und man braucht die auch in Köpfen. Man kann nicht, wenn ein Dorf halb leer ist, sagen, wir machen jetzt einen Fußballverein. Aber ein Dorf braucht einen Fußballverein. Das ist total, das kann man in allen Bevölkerungsstudien sehen. Dörfer, in denen es viele Vereine gibt, haben Zuzug. Und Dörfer, in denen es keine gibt, die haben keinen Zuzug. Und jetzt kann man natürlich sagen, klar, die einen, da sind die Leute schon weg. Da gibt es keine Vereine mehr. Aber es ist trotzdem ein Indikator dafür, wie wichtig diese soziale Infrastruktur ist. Und da bin ich ganz dabei, Kultur ist wichtig. Mir wären Vereine wichtiger. Und weil ich katholisch bin, würde ich auch sagen, die Kirchen sind wichtig.
Ja, ich würde sagen, Kultur gehört dazu. Also sie kann nicht Dinge erledigen, die andere Bereiche bewirkt. Aber wenn Sie sagen, die Studien sagen, wenn die Vereine wegfallen oder so, also meine Erfahrung ist, das Wichtigste auf dem Land ist die Freiwillige Feuerwehr. Dort geht die Musik und jeder Bürgermeister, der eine gute Freiwillige Feuerwehr hat, ist gut beraten, weil auf die kann er sich stützen. Die tragen die Botschaften weiter, die führen die jungen Leute heran und das ist gewissermaßen nur die Kontaktbörse im Dorf.
Da sehen Sie mich jetzt wieder nicken.
Unabhängig von allen anderen Dingen, die Sie eben genannt haben, die genauso notwendig sind. Aber auch das kann man, wenn man das versucht, gezielt fördern. Und es gibt auch so ein Förderprogramm bei der Wirtschaftsregion, der Beteiligungsfonds, wo Vereine Anträge stellen können, um ihre Vereinsarbeit zu verbessern. Das wird auch gut angenommen, aber ersetzt natürlich nicht, dass die Bereitschaft und das Bedürfnis da sein muss, sowas überhaupt zu tun. Und die objektive Basis dann, dass die Leute überhaupt noch da sind. Ja.
Und deshalb ist es so schön, dass hier heute Mittag, bevor Sie hier alle gekommen sind zu dieser Veranstaltung, die Freiwillige Feuerwehr Bornsdorf draußen das Parkplatzgelände ein wenig gewässert hat, damit die heißen Motoren nicht etwa zu einem kleinen Brand führen. Daran merkt man, an solchen kleinen Dingen merkt man einfach auch, dass es klappt.
Genau, in dieses Loblied muss man einstimmen.
Ja. Applaus für die Feuerwehr. Deshalb sagen natürlich auch die Bornsdorfer, ja, also auch dieses Festival hier in der Drauschemühle, das gehört auch zu uns. Gerd Streit, auf der Internetseite der Wirtschaftsregion werden Sie zitiert mit, das kann alles nur gelingen, wenn möglichst viele Lausitzerinnen und Lausitzer sich beteiligen und auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Beteiligen sich viele, kriegen wir das nur nicht mit oder könnten es mehr sein?
Es könnten mehr sein, aber es beteiligen sich auch viele. Und gerade über den eben genannten Teilhabefonds sind es wirklich viele, viele Vereine, die da mittlerweile in die Lage versetzt werden, ihre eigene Arbeit zu qualifizieren, gute Projekte zu machen, weil sie eben diese Förderung bekommen und die Leute nehmen das an und machen das. Aber es muss wesentlich mehr werden. Also zum Beispiel diese Parkzeiten, wo die Einwohner ihre eigenen Parks pflegen. Das wird sehr gut angenommen und die Leute sagen auch, Mensch, darauf haben wir schon lange gewartet, dass wir mal was Eigenes machen können und dann kriegen wir sogar noch eine Förderung dafür und am Ende geht man gemeinsam nochmal durch, guckt sich alles an, was man gemacht hat. Dieses Gemeinschaftserlebnis, gemeinschaftlich gerade steht für das, was man als Lebensumfeld erlebt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Aber es ist zu wenig, es muss mehr werden. Das kann natürlich so eine Förderung über diese Strukturfördermittel nur unterstützen. Die innere Bereitschaft, die muss da sein und die ist natürlich, wir kennen ja die Zahlen, nicht überall ausgeprägt.
Beteiligen sich viele, beteiligen sich vielleicht zu wenige. Katja Klugewitz, Sie sind in der Steuerungsgruppe des ärztlichen Weiterbildungsnetzwerks Dahme-Spreewald. Das sind Ärzte, Kliniken, Forschungseinrichtungen beisammen. Ist es vielleicht manchmal in nicht so großen Zentren leichter, die dazu zu bringen, sich zusammenzuschließen und sich zu beteiligen? Weil man sagt, wenn ich es nicht mache, wer soll es denn sonst machen?
Also aus meiner Erfahrung heraus, speziell mit diesem Projekt, was eben auf die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum abzielt, muss ich sagen, dass wir auf eine erstaunlich gute Resonanz getroffen sind. Also was die Krankenhausträger anbelangt, was die niedergelassenen Ärzte anbelangt, das adressiert halt ein Problem, was alle zu spüren kriegen, was insbesondere den etwas ländlicheren, südlichen Bereich dieses Landkreises noch stärker betrifft als eben die Speckgürtelregion. Aber das gab eine sehr gute Resonanz und wir sind ursprünglich mal 2022 gestartet mit 10 Institutionen. Inzwischen sind wir bei über 30. Es gibt tatsächlich solche Beispiele, dass eben da auch so eine gewisse Initialzündung da ist und wenn eine gewisse kritische Masse da ist, dann auch immer mehr Leute dazukommen. Wobei das Ganze ja so ein bisschen ein Folgeprojekt der Corona-Krise ist. Also wir haben da natürlich, also man sollte eine gute Krise nicht ungenutzt verstreichen lassen. Da hatten wir natürlich auch unsere kommunalen Netzwerke und viele Bekannte und haben dann diesen Schwung einfach ein bisschen genutzt und unsere Netzwerke nochmal aktiviert, um das nächste Problem zu adressieren. Und das hat erstaunlich gut geklappt. Natürlich, ich kann Herrn Streit nur recht geben, noch mehr wäre noch besser, aber zumindest hat es jetzt erstmal ausgereicht, um das Projekt erfolgreich voranzutreiben und auch noch weitere Projekte draufzusetzen.
Es wird häufig vom gesellschaftlichen Zusammenhalt gesprochen. Deshalb die Frage eigentlich, wer spricht mit wem und wer spricht mit wem nicht? und wie lässt sich das möglicherweise ändern? Also gibt es tatsächlich so Sprachlosigkeiten auch in unterschiedlichen Gegenden, die sich dann so verfestigt haben, dass man gar nicht mehr auf die Idee kommt, miteinander zu sprechen?
Das höre ich immer wieder. Also der gerade in den Ruhestand gegangene Bürgermeister von Großrätschen hat ein Abschlussinterview, ich weiß nicht wo, gegeben, wo er für seinen Ort attestiert, 25% erreichen wir nicht mehr. Die sind für uns nicht mehr da. Also die sind auch nicht ansprechbar, die engagieren sich nicht und so weiter. Ich kann diesen Befund nicht aus eigenem Erleben nicht bestätigen, aber ich höre es immer wieder. Ne? Und das ganz Wichtige, was also ich in meiner Arbeit für die Wirtschaftsregion auch erlebe, ich komme ja wirklich viel rum in der Lausitz, ist, es muss immer Leute geben, die gewissermaßen vorangehen. Es ist wie so oft im Leben. Es braucht einen, der fröhlich pfeifend vorangeht, sich den Hut aufsetzt und die Richtung vorgibt. Und wenn es solche Menschen gibt in den dörflichen Gemeinschaften, in den kleinen Städten und so weiter, dann funktioniert das hervorragend, als wenn versucht wird, das von außen hereinzutragen und gewissermaßen erstmal eine Überzeugungsarbeit zu leisten, dass man versucht, Dinge in dieser Art auf den Weg zu bringen. Das ist so meine Erfahrung. Aber ich denke, es gibt diese kritische Masse, die wir nicht mehr erreichen. Ja, die wird sicherlich da sein. Aber ich kann es nicht direkt bestätigen.
Wer spricht mit wem und wer spricht mit wem nicht, Ursula Weidenfeld? Ist das manchmal auch ein Problem, ich sage jetzt mal von publizistischen Edelfedern, die von irgendwoher gemeint haben, es reicht schon nach Berlin zu kommen, damit habe ich eigentlich genug Veränderung für mich gehabt. Also was lässt sich denn anders machen?
Wenn Sie andeuten wollen, dass Journalisten möglicherweise nicht neugierig genug sind, um...
Ich bin ja selber einer, insofern...
Dann würde ich das in Teilen bestätigen. Ich glaube aber, dass das Problem oder dass das Thema eigentlich noch... Also, oder Journalisten sind vielleicht da so ein bisschen die Pionierpflanze dessen, was gerade passiert. Und wenn man sich fragt, eben, wie neugierig bin ich eigentlich auf andere, was möchte ich von denen wissen, dann stellt man, glaube ich, insgesamt fest, das ist nicht mehr oder es wird weniger, weil man sich eben viel, viel besser in seinen eigenen Kreisen bewegen kann, weil man sich da besser unterhalten kann. Für Journalisten ist das ein Berufsverbrechen, wenn sie das machen. Aber für normale Menschen ist es eben auch normal, es so zu tun. Und ich habe ja, Sie haben eben ja netterweise erwähnt, dass ich ein Buch geschrieben habe über das doppelte Deutschland. Das habe ich auch deshalb geschrieben, weil ich dachte, dass wir einfach zu wenig voneinander wissen. Also wenn man über den 17. Juni redet, dann redet der Westdeutsche über den früheren Nationalfeiertag. Ostdeutsche haben eine ganz andere Konnotation, weil das natürlich ein Aufstand war, der niedergeschlagen wurde und der eben erstmal dann ein paar Jahre keine Rolle gespielt hat, weder in der Geschichtsschreibung noch in der Identität oder im Bewusstsein. Wenn man über 1968 redet, das fand ich total lustig, da reden Westdeutsche über die sexuelle Befreiung und Ostdeutsche reden über den Aufstand in Prag. Wenn man über Fußball redet, dann reden wir über das Wunder von Bern und die anderen reden über den Sieg der DDR-Nationalmannschaft gegen die westdeutsche Nationalmannschaft.
Das Sparwassertor. Ja.
Und das muss man aber wissen oder man muss zumindest ein Gefühl dafür haben oder eine Neugier dafür haben, was andere mit anderen Dingen meinen. Ich fand immer total spannend, wir reden immer über Westpakete, auch überall redet man über Westpakete, auch in der DDR erinnert man sich an Westpakete. Aber komischerweise redet keiner über Ostpakete. Und Ostdeutsche haben viel mehr Pakete pro Kopf in den Westen geschickt als umgekehrt. Und das, finde ich, sind einfach so Dinge, für die man sich interessieren muss, die man verstehen muss, die man sich auch gegenseitig erzählen muss, damit man ein besseres Verständnis füreinander bekommt. Und ich habe das jetzt eben mal gerade historisch diskutiert, weil mich das in meinem Buch interessiert hat. Aber das gilt ja für die Gegenwart ganz genauso.
Die gemeinsame Geschichtserzählung, das hat jetzt bei mir so ein bisschen was zum Klingen gebracht, was Frau Weidenfeld vorhin sagte. Aus einer eher subjektiven Sichtweise, ich bin ja jetzt nicht Journalistin, sondern ja Konsumentin, Leserin, Zeitleserin. Wenn ich dann immer lese Die Zeit im Osten, bin ich mir immer nicht so ganz sicher, wer da wem was attributiert. Und tatsächlich ist es interessant, dass wir ja, wenn man jetzt mal die Leitmedien als Konsumentin liest, tatsächlich eine im Wesentlichen westdeutsch geprägte Geschichtserzählung haben. Es taucht sehr viel weniger auf, was war denn 68 in Prag? Und jeder verbindet das natürlich mit dem Muff unter den Talaren als Westdeutscher 68. Also da fehlt noch ein bisschen die gemeinsame Erzählung. Das klingt gerade bei mir so ein bisschen.
Ja, und nah. Da würde ich sagen, da fehlt nicht nur die gemeinsame Erzählung, sondern auch die, also auch die Bereitschaft, über den ostdeutschen Anteil an der deutschen Einheit endlich mal angemessen zu sprechen. Und ich finde das unmöglich, dass wir immer noch den 3. Oktober als Nationalfeiertag haben, nur weil Helmut Kohl nicht noch den 41. Geburtstag der DDR ertragen wollte. Eigentlich müsste es der 9. Oktober sein, die letzte große Leipziger Montagsdemonstration, wo es wirklich um was ging und wo die Leute ein riesiges Risiko eingegangen sind. Und bei solchen Sachen denke ich dann eben immer, naja, also muss man das jetzt, also nur weil man eben nicht nochmal 41 und weil man Lothar de Maizière nicht gerne da nochmal auf der Tribüne haben wollte.
Oh, jetzt sitzen
das war überflüssig.
Jetzt sitzen noch zwei westdeutsche Frauen hier und reden über Ostdeutschland, oder?
Ja, und
ist das also nicht eine Ermächtigung, also, ja, die wir gerade hier... Also ich bin jetzt mal ganz, ganz steile These, das fällt mir gerade so auf. Aber vielleicht darf ich noch eine steile These anbringen. Es ging ja so eingangs auch mal darum, welche Berufsgruppen waren vielleicht privilegiert, Ärzteschaft auch. Also ich als westdeutsche Frau empfinde die Frauen auch insgesamt als Wendegewinnerinnen. Und vielleicht haben wir Frauen es da auch ein bisschen... Oh, jetzt gucken Sie mich ganz böse an, Frau Weinberg. Also, okay, jetzt stoppe ich mal. Wir bleiben bei der ersten steilen These.
Es wird plötzlich interessant hier. Ja, wir müssen, glaube ich, das Konzert noch ein bisschen verschieben.
Vielleicht kann ich noch mal ergänzen, da wir gerade ja über Befindlichkeiten und so weiter sprachen. Ich verfolge sehr intensiv den Streit unter ostdeutschen Historikern. Ilko Sascha Kowalczuk und Katja Heuer. Beide im Osten geboren. Sie, DDR-sozialisiert, kann man nicht mehr so richtig sagen, weil sie einfach zu jung ist. Aber Kowalczuk hat natürlich die ganze DDR miterlebt. Aber die Sicht auf die DDR bei beiden könnte verschiedener nicht sein. Ne? Und diese Diskussion ist natürlich auch interessant, weil sich damit natürlich auch zeitliche Horizonte verschieben. Die Sicht der heutigen Generation, die vielleicht noch in der DDR geboren wurde, ist eine ganz andere als einer wie von Kowalczuk, der in der DDR eben auch wirklich schlimme Dinge erlitten hat und natürlich damit wesentlich anders konfrontiert wurde, als das die heutige wissenschaftlich objektiviertere Sicht vielleicht tut, wie das Katja Heuer macht.
Aber das ist doch interessant, dass uns das wundert, denn in anderen Fällen haben wir ja auch solche Generationserfahrungen in der Geschichtswissenschaft, wo es heftigen Streit gab und der kann ja auch produktiv sein. Also,
das ploppt jetzt richtig auf, ja.
Also insofern sollte man sagen, ja wunderbar, dass es aufploppt und so ähnliches. Weil hier heute draußen eine Menge Kinder herumspringen, es gibt ja auch ein Kinderkonzert zu Beginn, will ich gerne mal die Perspektive erweitern. Wir haben sehr viel zurückgeschaut, wir haben sehr viel auf die jetzigen Bedingungen geschaut. Wenn Sie das gemeinsam gestalten, einfach mal in die nächsten Jahre und Jahrzehnte projizieren, wo würden Sie sagen, auf was müssen wir da besonders achten, dass es weiter oder besser gelingt, Ursula Weidenfeld?
Also ich glaube, dass es eben wahnsinnig wichtig ist, dass man erstens dafür sorgt, dass die eigenen Kinder, Nichten, Neffen, die jungen Leute, dass die eine Perspektive sehen. Die müssen die nicht unbedingt in der Lausitz sehen und von mir aus müssen sie auch nicht in Deutschland sehen. Aber sie müssen ein gutes Gefühl für die Lausitz und für Deutschland haben, um zu wissen, dass man immer wieder zurückkommen kann oder dass man immer wieder hin und her gehen kann. Und ich glaube, so dieses Heimatgefühl oder dieses Heimatverständnis, das sowohl Ost- als auch Westdeutschland die letzten 70, 80 Jahre geprägt hat, das ist, glaube ich, keines mehr, was in Zukunft Bestand haben wird, sondern Menschen werden viel, viel mobiler sein und mobiler sein müssen. Und diese Mobilität zu einer guten Erfahrung zu machen und eben auch dafür zu sorgen, dass es eben nicht nur Leute sind, die gehen, sondern dass eben auch Leute kommen und dass junge Leute kommen, das halte ich für ganz entscheidend.
Katja Klugewitz?
Ja, ich habe jetzt schon parallel ein bisschen gegrübelt. Mein Sohn ist 17 geworden und hat noch ein Jahr Schule. Das heißt, ich gucke jetzt auch ein bisschen aus der subjektiven Perspektive der Mutter. Und ich hatte neulich dort 6 Teenager, junge Leute sitzen mit Osteltern, Westeltern. Da spielte das jetzt nicht so eine große Rolle mehr, wer nun da Ost oder West ist. Und es ist eher auch die Orientierung auf, ich gehe mal ins Ausland und vielleicht studiere ich mal in Potsdam. Also wenn man so in die Zukunft entlang des eigenen Kindes guckt, dann scheinen da manche Unterschiede dann doch, Gott sei Dank, zu verschmelzen.
Also von hier aus Potsdam schon fast als Ausland zu bezeichnen. Das freut natürlich den Lausitzer, der ja ohnehin 1815 als Musspreuße dazugenommen worden ist. Ja.
Katholische Rheinländer aber auch, das mit dem Musspreußen.
Ja, das kann schon mal passieren. Als 1815 der Fürst Pückler dann zum Preußen wurde, hat er gesagt, der liebe Gott wandte sein Antlitz von mir, als ich Preuße wurde. Am Ende ist es in den Preußen recht gut gegangen. Ich wollte gerne noch anmerken, wenn es darum geht, dass wir uns den Begriff Heimat nicht wegnehmen lassen. Heimat ist für mich ein positiver Begriff und ich finde, der spielt für junge Leute auch eine ganz wichtige Rolle und wir sollten alles dafür tun, dass Heimat das Wort bleibt, was uns allen gut tut. Ich würde auch denken, dass ganz wichtig ist, dass wir, die Lausitz liegt an der Grenze nach Polen, dass wir den Kontakt, die Beziehungen, die Verflechtung mit dem Wirtschaftsraum Polen auch immer stärker machen, weil das ist eine gemeinsame Geschichtslandschaft, die große Potenziale hat. Und für die jungen Menschen würde ich mir genau das wünschen, was Sie gesagt haben.
Das war unser Forum Gemeinsam verändern, vereint wachsen, aufgezeichnet beim Fliesenkammermusikfestival in der Drauschemühle südlich von Luckau unter Kirschbäumen im Kreis von Menschen aus nah und fern, sprachen Ursula Weidenfeld, Wirtschaftsjournalistin und Kolumnistin, die Fachärztin für Innere Medizin Katja Klugewitz, Königs Wusterhausen, Luckau und Gerd Streit, ehemals Direktor der Stiftung Fürst Pückler Museum, Park und Schloss Branitz. Sie merken, ich kann diesen sehr sperrigen Titel immer noch gut formulieren. Die Besucher hier dürfen sich jetzt auf ein anregendes Konzert freuen. Und wenn die Zuhörenden im Radio jetzt neidisch werden, sollten sie sich schon mal das nächste Jahr vormerken. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Mein Name ist Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.